Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Stammtisch, Episode Nummer 108. Die deutsche Eishockey-Liga hat uns endgültig wieder. Der Puck flitzt, es werden munter Tore geschossen. Gott sei Dank wieder mehr auf Seiten des EHC Red Bull München. Ich glaube, da können wir uns an diesem Wochenende, diesem verlängerten Münchner Eishockey-Wochenende, wir nehmen jetzt einfach mal den letzten Donnerstag mit dazu, können wir uns, denke ich, nicht beschweren. Auch die Themen gehen uns nicht aus. Wir gucken zurück, wir gucken nach vorne, links, rechts, vor, zurück. Und das macht man am besten in einer Dreierrunde. Und das machen wir heute zusammen mit Egel und Helmut. Ich grüße euch.
Ja, servus. Du, ich musste jetzt gerade nachschauen. 108 schon.
108.
Wo ist die Zeit hin?
Das ist eine gute Frage. Also irgendwie ist viel Wasser die Isar runtergeflossen und unsere Augenringe werden auch immer tiefer.
Ja, und wir sind immer noch da.
Das ist auch nicht typisch für München, oder?
Nein, wir sind noch nicht insolvent. Es ist noch niemand pleite gegangen.
Das ist eigentlich das ist das, was mich am meisten wundert. Warum sind wir noch nicht pleite?
Ja, das wundert mich auch.
Ja, weil ihr immer so tolle Gäste habt.
Ja, das könnte ein Punkt sein und wir brechen damit mit der Münchner Tradition.
Ja. Ja, man muss auch dazu sagen, wir machen es so wie viele Formel-1-Teams. Ne? Also da müssen ja die Fahrer auch zahlen, damit sie mitfahren dürfen teilweise. Bei uns ist so, jeder Gast muss sich immer einkaufen für eine Folge.
Es wird für Bulli übrigens langsam echt teuer.
Ja, ich wollte euch ja eigentlich an sich einladen. Ne? Ich habe euch ja vermisst am Freitag.
Zur Wiesn, meinst du?
Ja. Ich habe mir gedacht, da ist ja der perfekte Stammtisch zusammen.
Ja, mich hast du gar nicht gefragt, Helmut.
Ich habe euch doch markiert, hallo. Also wenn ich Packmas anspreche, dann spreche ich euch doch in Gänze an. Das ist ja wohl selbstverständlich. Aber Flo, das merke ich mir, ich spreche dich in Zukunft persönlich an.
Bitte. Ja? Wir haben telefonisch, via WhatsApp, via Fax bitte und Brieftaube.
Ja, also die ganzen modernen Hilfsmittel, ne? Ja. Ist alles gut. Also
nein, bitte nur per Fax.
Ich werde mein mobiles Faxgerät mitnehmen und dich dann entsprechend anschreiben. Nein, ich habe euch vermisst, wirklich. Okay. Das wäre ein toller Stammtisch gewesen.
Aber hattest du Spaß?
Ja, absolut. Absolut.
Und vor allem im Gegensatz zum Sebi, der heute auch da sein wollte, hat der Helmut keine Wiesengrippen mitgeschleppt.
Mhm. Hat ja auch noch nie sowas. Also. Kenne ich nicht.
Ich aber
schöne Grüße an den Sebi und gute Besserung an der Stelle.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Liebe Grüße an den Sebi.
Und danke an die Bulli-Redaktion, dass sie uns den Helmut einmal mehr ausgeliehen haben.
Ja, das wird eher für euch teuer.
Ne? Das waren aber harte Verhandlungen, du.
Ja, aber irgendwie, wenn der Spieler Mitkommentierer Bock hat, ne, dann findet man immer eine Lösung.
Das stimmt.
Das ist ja quasi ein fließender Übergang. Wir haben das Kommentieren aufgehört und zack, sind wir schon hier.
Ja. Vielleicht auch der Transparenz halber, also es besteht ja eine Leitung zwischen dem Studio Weiß und dem Studio Egel. Dort sitzt der Helmut quasi mit auf der Couch.
Ja, weil der Helmut ja auch mittlerweile ein wichtiger Teil von Radio Oberwiesenfeld ist.
Diese Schnittstellen sind echt
total. Ja, ist Wahnsinn. Ne? Ja.
Schnittmengen werden immer mehr.
Das siehst du mal, wie klein und überschaubar aber auch der Münchner Eishockey-Dunstkreis ist. Mhm.
Sollen wir dann langsam mal so dann mal aufs Eis gucken?
Achso, wir wollen auch über die Sachen heute, Spiele reden und so.
Also ich habe irgendwie so das Gefühl, wir wollten eigentlich über Eishockey reden.
Ah, okay.
Okay,
gut. Ja, dann. Gut.
Dann sagen wir München-Augsburg 6:0, Iserlohn München 1:4, Punkt.
Gut, war schön, war eine gute Folge, Flo.
Ja, die Ergebnisse sagen doch mehr oder weniger alles, also zumindest ist am Donnerstag, aber da willst du ja bestimmt beginnen erstmal, oder? Das ist ja das Angenehmere jetzt.
Das ist absolut das Angenehme. Ich sag mal so, wir hatten doch die Theorie, dass die Wiesentrikots vor allem dazu führen sollten, den Gegner zu verwirren und aus dem Spiel zu nehmen. Hat funktioniert.
Absolut, ja.
Aber ich glaube, das lag nicht an den Trikots.
Nein.
Also, wir haben es tatsächlich, du hast gesagt, schöne Grüße auch an der Stelle, dass die Wiesentrikots von oben gar nicht so schlecht ausschauen würden. Also zumindest aus der Reporterkabine fand ich die auch ganz okay. Ich meine, das Thema hattet ihr schon mal, ich weiß, aber man kann es jetzt ja mal nochmal ansprechen. Ich meine, die waren jetzt mal auf dem Eis, das Herz hat man nie so gesehen.
Ich finde, on Eis mit der Hose, den Stutzen und den Schlittschuhen ist es erträglicher als das, was in den Vorschaubildern zu sehen war.
Ja.
Also man möchte nicht direkt schwimmen gehen, sondern es geht.
Ja, es gibt da echt relativ wenige Leute, von denen ich weiß, die sagen, hey, dieses Trikot sieht gut aus. Also ich finde es jetzt tatsächlich auch nicht so mega gut. Gab schon schönere, gab auch schon weitaus schlechtere.
Es war schlau vom ERC, weil egal welches Trikot du hast, es sieht immer besser aus als das, was die Augsburger anhaben, wenn du gegen die spielst.
Hot take.
Ist so. Also alles, was in München als Trikot getragen wird, ist immer noch besser als AEV-Trikot. Und von daher Glückwunsch an die Marketingabteilung, das optimale Spiel dafür auszuführen.
Ja, wollen wir sonst noch irgendwas sagen? Ich meine, so viel müssen wir jetzt zu diesem Derby nicht sagen. Das war ein Klassenunterschied und wenn du nach zwei Dritteln 6-0 führst, dann ist es irgendwo klar und dann brauchst du im letzten Drittel auch nicht mehr keine Ahnung was ausreißen. Also,
bei dem Derby bleiben nicht so wahnsinnig viele Sachen, glaube ich, dauerhaft hängen. Eine ist, ich glaube, wir haben, und da möchte ich jetzt vorgreifen, auch auf das Iserlohn-Spiel heute, wir haben die beiden schlimmsten Rumpeltruppen der Liga jetzt an einem Wochenende gesehen. Und
das waren erst Spiel 3 und 4.
Ja, aber ich kann es jetzt auch verraten. Wir haben ja diesen Podcast-Kicktipp, wo alle Podcaster, die relevant sind im Eishockey, da tippen. Die nicht mitgetippt haben, sind halt nicht relevant. Grüße an Shorthanded News. nee, ganz ehrlich. Also ich habe für mich waren da ich habe beim Abstiegstipp immer geschwankt zwischen Iserlohn und Augsburg und es bleibt spannend zwischen den beiden, glaube ich.
Ja, unsere Tipprunde sagt alles. Also auch über die Ahnung, die wir haben.
Ja, die massive Fachkompetenz in diesem Kicktipp ist übrigens erwähnenswert.
Aber deine Abstiegstipps, die sind tatsächlich, also nach dem, was wir jetzt gesehen haben, es ist schon harte Kost gewesen.
Mhm. Schön, aber dass die Punkte da geblieben sind. Vielleicht auch mit Blick auf das Spiel heute, also jetzt ist es 20:27 Uhr am Sonntagabend, war doch auch das typisch, ja, schweres Stück Arbeit in Iserlohn, ne, lange Zeit wieder hinten gewesen. Keiner wusste wirklich warum, aber sowas passiert. Was mir positiv auffällt tatsächlich, ist, dass man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, auch wenn es mal ein bisschen länger dauert oder wenn du auch mal eine Phase hast, wo es halt einfach nicht so dolle läuft. Das ist eine Qualität, die muss in einer Mannschaft, finde ich, meistens erst so ein bisschen reifen. Ich finde es bemerkenswert, dass es nach 4 Spielen, wenn man das in Köln ein bisschen außen vor lässt, eigentlich insgesamt bemerkenswert da ist. Es hat mir so in den letzten 1, 2, 2,5 Jahren oftmals gefehlt, dieses Selbstverständnis, wir machen das noch und nicht hektisch werden. Ging es euch auch so? Also mich hat das irgendwie heute schon irgendwie auch, ich hatte immer das Gefühl, irgendwann landet das Ding drin.
Ja, also ich war irgendwann hektisch, weil es mir irgendwann echt tierisch auf die Nerven gegangen ist. Du hast es jetzt sehr positiv ausgedrückt und hast gesagt, ja gut, man lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ich hatte nach 2 Dritteln so ein bisschen den Eindruck, okay, man wehrt sich schon wieder nicht, weil für mich war bis dahin das Sinnbild so Patrick Hager vor dem gegnerischen Tor, der dann nach dem Pfiff einfach mal noch einen mitkriegt und zu Boden geht und da passiert nicht recht was, sondern es tut gar nicht weh. Naja, klar kann man jetzt sagen, sie haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und nicht provozieren lassen. Yeah. Ja, aber ich fand, es war stellenweise halt, da hätte ein bisschen mehr Kreativität oder was nicht geschadet. Oder ich hatte ein bisschen Angst tatsächlich, dass wir es nicht schaffen, wenn spielerisch nicht funktioniert, es dann kämpferisch irgendwie zu lösen. Also am Ende ist es gut gegangen und es ist mit Recht gut gegangen, weil wir natürlich über 60 Minuten die bessere Mannschaft waren. Aber ganz ehrlich, es hätte auch schief gehen können.
Ja, vor allem kurz vor der ersten Pause hätte Iserlohn ja fast das 2-0 gemacht und es wäre schon wieder so, ja, nicht typisch gewesen, aber wir kennen ja alle solche Spiele, wo du einfach drückend überlegend bist und dann irgendwie 2-0 zurückkriegst. Im Prinzip hat Iserlohn mit einem Tor das gemacht, was der EHC gegen Augsburg gemacht hat. Da waren die ersten paar Schüsse ja alle drin irgendwie. Das war ja auch irgendwie ungewohnt und bei Iserlohn war der erste Schuss, ich glaube, es war der erste Schuss, ne, war direkt drin und dann läufst du halt da schon wieder hinterher und es hätte auch anders ausgehen können. Also wie gesagt, diese Aktion da vor der ersten Drittelpause, da haben wir noch gesagt, weil das wäre jetzt ein i-Tüpfelchen jetzt gewesen auf diesem Drittel. Und dann legst du 2-0 zurück. Jetzt ist es ja, hat gut geklappt. 4-1, Deckel drauf und Dankeschön.
Also, es ist aber jetzt auch Haar in der Suppe suchen. Also im Moment, wenn man jetzt die ersten Spiele dieser Saison guckt, es ist Jammern auf sehr hohem Niveau, weil eigentlich gibt es sportlich wenig bis nichts zu meckern.
Ja, ich meine, wenn man da an andere Standorten schaut, frag mal in Mannheim nach Grad oder in Berlin, auch wenn sie jetzt heute gewonnen haben, zwar nach einer 4-0-Führung noch, ne, das noch verspielt, aber da ist schon so, wie du sagst, Jammern auf hohem Niveau. Aber Mai, es ist halt, also ein schönes Spiel war es nicht. Im Endeffekt, wie gesagt, hat man die 3 Punkte und
Solche Spiele
muss es ja auch geben. Und es ist ja auch klar, dass Iserlohn, also auch Augsburg, die spielen jetzt natürlich nie so mit wie Mannheim. Das ist ja klar, dass die da eher versuchen, so dieses Münchner Spiel ein bisschen zu zerstören. Und Iserlohn hat es halt heute eigentlich 59 Minuten probiert, einfach sich hinten reinzustellen, mehr oder weniger.
Ja, aber Iserlohn hat sie heute auf die Spitze getrieben mit wie kann ich nur destruktiv spielen und da kommt gar nichts. Also das ist ja, war ganz klare Hosen. Also, sorry, ich weiß nicht, wen die wirklich ernsthaft schlagen wollen. Also,
ja, es ist halt die Spielweise gegen uns und die wirst du
bei vielen
Teams noch sehen.
Das ist mir zu einfach, jetzt zu sagen, oh, da kommt München und dann stelle ich mich hinten rein nach einer Einzelführung. Nee, da ist einfach nichts in dieser
Mannschaft. Gegen Mannheim werden sie auch nicht wirklich viel mehr mitspielen.
Ja, die spielen gegen niemanden recht viel mehr mit, weil...
Vielleicht gegen Augsburg.
Ja, vielleicht gegen Augsburg.
Da sind dann genau die 2 Pole gegeneinander. Ja,
also... Sorry.
Es wird eine schwierige Saison in Iserlohn.
Ich da eine gewisse Vorfreude auf das Duell Augsburg gegen Iserlohn raus?
Ja, Duell des Schreckens. Also ich will jetzt echt niemandem zu nahe treten, aber das hat mit DEL-Eishockey einfach nichts zu tun, was die beiden Mannschaften in diesen beiden Spielen jetzt angeboten haben. Sorry. Also das hat auch nichts damit zu tun, dass der ERC München so eine überragend tolle Mannschaft hat oder was. Es ist einfach schlecht. Also das Einzige, worauf sich Iserlohn meines Erachtens mit der Leistung freuen kann, ist nächstes Jahr auf ein Derby gegen Krefeld, wenn die nicht aufsteigen.
Ich merke schon, kaum ist der Egel mal so ein paar Wochen unregelmäßiger hier am Stammtisch, hat mehr Zeit zum Durchatmen. Nimm da Anlauf, finde ich schon.
Ja, aber ganz ehrlich, Flo, also mal ehrlich, das war doch nicht schön, was die da heute angeboten haben. Also, hat doch mit Eishockey in der DEL nichts zu tun. Ich mache vorne ein Tor, dann stelle mich hinten rein und hoffe, dass irgendwiejenige und der liebe Gott helfen.
Nein, ich genieße gerade einfach, wie du drauf los skatest in Eisschnelllauf-Manier gerade. Da muss man dich laufen lassen.
Und die Dachi sind doch die gleiche Nummer. Also
es hört da nicht auf, ne? Er macht weiter.
Ja, ja. Also Helmut, wir können uns jetzt zurücklehnen und die Show genießen.
Nee, so einfach mache ich es euch nicht.
Nein, Egel, ich schmeiß dir einfach jetzt einfach noch einen Terminus hin.
Ja, bitte.
Philipp Kreening.
Ja, mega. Also ganz ehrlich, und das ist ja der Punkt, da kommt ein 18-Jähriger daher und ist auffälliger als jeder Spieler in Iserlohn.
Und im Übrigen auch auffälliger als die meisten ERC-Spieler.
Ja, also wirklich positiv aufgefallen, weil engagiert, der scheißt sich einfach nichts. Der geht in die Zweikämpfe, der geht in die Schubsereien vorm Tor. Der hat Speed, der hat Bock. Also ich habe heute, glaube ich, schon mal den Vergleich gehabt. Eigentlich ist es irgendwie so der bessere Justin Schütz.
Das nenne ich mal ein Hot Take.
Ja.
Ja.
Ja, aber ich war letztes Jahr schon großer Fan von Philipp Warek.
Bist du immer noch?
Bin ich immer noch. Aber der setzt vielleicht sogar noch ein Nümmerchen drauf. Ich mag halt so junge, engagierte Spieler, die sich nicht scheißen, die da reingehen und sagen so, ihr seid die großen Namen, na gut, ihr seid Iserlohn, aber trotzdem und da einfach mal das annimmt und reinwirft, was sie haben.
Ja.
Und ich habe mich total für den Jungen gefreut, dass der heute sein Tor gemacht hat. Mehr als verdient. Und ich hoffe wirklich, man hat sich dann am Ende einigen können auf, der darf den Puck behalten.
Das ist ja so eine Geschichte, ne? Jetzt mit den teuren Spielpucks.
Ja, aber bitte.
Also,
ja,
bitte den Fuffi. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Aufruf mache hier bei der Packmas-Community, dann schmeißen wir den Fuffi irgendwie zusammen, damit der Junge diesen Torpuck behalten kann.
Und Bulli schmeißt auch noch mal ein paar Euro mit rein.
Also,
Entschuldigung. Also das war aber genau die Diskussion, die wir auch, oder das war im Prinzip keine Diskussion, aber genau das haben wir gesagt am Ende, als diese Diskussion auf dem Eis stattfand. Dieser Puck, den kannst du einfach nicht mitnehmen. Da müssen ja erstmal irgendwelche, dieser Chip muss da ausgelesen werden und so weiter. Aber da war ja am Ende tatsächlich diese Diskussion, also zumindest haben wir es so interpretiert, ob er diesen Puck bekommen kann. Das ist in Nordamerika, gang und gäbe. Ist
ja, doch, bei uns mittlerweile
auch gang und gäbe, dass du diesen ersten Puck mitnimmst.
Ja.
Also bitte.
Scheiß auf die Daten da drauf, dann sollen sie es auslesen, aber die sollen um Gottes Willen den Jungen den Puck geben.
Vielleicht ein, zwei Worte noch zu Philipp Greening, weil das wird vielleicht dem einen oder anderen noch nicht bekannt sein. 18 Jahre alt, kommt aus der Red Bull Academy, seit 2018 ist er da drin, kam aus Ravensburg dorthin, also seit 2018 Teil des RB Hockey Universums, möchte ich es jetzt mal nennen, und ja, ist so ein bisschen in die erste Mannschaft von München gespült worden, weil wieder der ein oder andere Ausfall einfach auch zu beklagen war, und bisher macht er eigentlich wirklich gute Werbung für sich selbst.
Ja, und ich frage mich tatsächlich, wenn der ein oder andere Ausfall zurückkommt, ob es ihn dann auch wirklich wieder rausspült.
Können wir ja nachher dann auch gleich drüber reden, wenn wir auf die nächsten Wochen blicken. Soll ja der ein oder andere zurückkommen. Spoiler.
Ja, also wo wir es ja sicher wissen, sind Lutz und Suber. Camps sind beendet und Gott sei Dank kommt Suber wohl tatsächlich nochmal zurück. Wie oft wir den noch in Europa sehen, wenn es da so weitergeht in Nordamerika. Ja, er steht in den Sternen. Vareka ist wohl wieder fit. Und hinten dran drücken Parks und Smith ja auch noch.
Sie wollen wir jetzt nicht vorgreifen.
Müssen auch nicht so schlechte Namen übrigens. Ne?
Durchaus. Also da haben wir gleich noch ein bisschen was zu diskutieren. Ich würde gerne noch einen weiteren Namen reinwerfen in diese Runde.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Conny Abelshauser.
Er hat sich mega gesteigert.
Also man muss ja sagen, wir haben ihn schon des Öfteren hier mal ein bisschen, ja nicht in die Mangel genommen, aber durchaus kritisiert. Ja, aber man muss sagen, so in den letzten Spielen, er ist jetzt nicht auf dem Level, wie wir ihn schon mal gesehen haben, aber er ist wieder sehr solide unterwegs.
Und er ist wieder näher an Genie als an Wahnsinn.
Eine Szene, die mir heute tatsächlich auch irgendwie hängen geblieben ist, als er die Strafe gezogen hat. Und aber trotzdem quasi sich noch gestreckt hat, um den Puck nochmal vors Tor zu bringen, trotzdem noch. Ja, ich weiß nicht warum. Man kann natürlich jetzt sagen, dass ich das voraussetze von einem Eishockey-Profi auf Top-Niveau. Trotzdem ist es etwas, das für mich trotzdem irgendwo so ein bisschen was aussagt. Auch über die aktuelle Form, auch den aktuellen Drive.
Ja, aber das ist halt Conny. Also ich glaube, auch bei jeglicher Kritik, die auch ihr geäußert habt, stand ja nie zur Debatte, dass er nicht Einsatz bringt. Und diese Szene ist halt, das ist halt Conny, der bringt halt den Einsatz, klar. Ich glaube, du hast es mal gesagt, ne? Er ist auch immer mal für ein kleines Fehlerchen gut im Spiel, ob es jetzt im Aufbau ist oder, ne? Ja, aber ich glaube, den Einsatz hat ihm ja nie einer abgesprochen, oder?
Dass der Bursche will und dass der sich dann heiert, brauchen wir nicht diskutieren, nein. Genie und Wahnsinn haben wir ja schon oft gesagt und im Moment ist er meines Erachtens wieder näher an Genie als an Wahnsinn. Ich freue mich über jede gute Aktion vom Conny von ganzem Herzen, weil die braucht er auch, weil er weiß selber, die letzten ein, zwei Jahre waren jetzt nicht sein bestes Hockey.
Jetzt ist mal eine Frage von mir an euch. Conny Abelshauser, welche Version von ihm würdet ihr denn gerne wiedersehen? Aus den Meisterjahren 16, 17, hat er da seinen Peak gehabt, eurer Meinung nach? Oder wie könnt ihr das zeitlich einordnen?
Boah.
Also ich meine, DL-Verteidiger des Jahres ist er geworden. Ich meine, als er aus Nordamerika kam, zu 16, waren beide damals, glaube ich, in Mannheim, als wir ihn gesehen haben, haben gesagt, ist völlig unverständlich, dass er da drüben nicht weitergespielt hat. Und dann ging es immer weiter und dann gab es ja irgendwann bei ihm so, möchte ich jetzt nicht sagen Bruch, aber irgendwann hat halt so ein Spieler auch mal seinen Peak erreicht und er war bei ihm halt schon relativ früh in seiner Karriere. Welche Version von Conny wollt ihr wieder? Oder welches Jahr bleibt euch so in Erinnerung?
Ich würde sagen, zweite Meisterschaft tatsächlich. In der ersten kam er ja in der laufenden Saison.
Hat sie dann schwer verletzt?
Ja, war im Finale nicht dabei. Und ab der ersten vollständigen Saison, die er in München war,
da war er der Fels in der Brandung.
Da hast du dann oft gedacht, warum zur Hölle hat den eigentlich kein anderer auf dem Schirm gehabt? Also ich bin ehrlich, ich hatte den auch nicht auf dem Schirm, bevor es auf einmal hieß, der spielt bei uns. Ist aber auch jetzt nicht unser Job, sondern da gibt es andere schlaue Leute, die dafür bezahlt werden. Da war er mega. Dass der natürlich auch älter wird und er ist ja gar kein ganz junger Spieler mehr. und dann Verletzungen hat und der Körper sich meldet und ba, 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 und natürlich der Anspruch auch steigt und alles klar und dann weiß er nicht, was familiär ist, dann weiß er nicht, was während Corona war, weiß der alles nicht.
Genau.
Dann wird der von der Organisation natürlich auch als Franchise-Spieler gefordert und hat dann viele Sidekicks, sage ich mal, mit Baustellenbrotzeit und so weiter und so weiter. Das alles halt am Anfang nicht da war und das musst du alles dann irgendwie handeln und auch auf die Kette kriegen. Ich finde halt, er ist im Moment wieder auf einem besseren Weg als die letzten 1-2 Jahre. Und dass der Conny, wenn er sein Potenzial ausschöpft, sicher einer der besten DEL-Verteidiger sein kann, der jeder Mannschaft weiterhilft auf dem Eis und auch ohnehin neben dem Eis, brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren.
Ja, Gilbert, unter uns Klosterschwestern, wir beide sind große Freunde vom Lawnmower 4.0 von Manscaped, dem besten wasserdichten Intimrasierer aller Zeiten, oder?
Auf jeden Fall.
Aber was man natürlich sagen muss, das ist Trockenrasur. Wenn ich dir jetzt sage, dass es etwas Neues für die intime Nassrasur gibt.
Dann möchte ich jetzt schon mal mehr wissen, weil wir kennen nur die Trockenrasur.
Ganz genau, nämlich ganz neu im Sortiment von Manscaped ist das Ultra Smooth Package. Das beinhaltet ein sanftes Peeling für den Intimbereich, den Crop Exfoliator. Damit bereitet man quasi die Haut so ein bisschen drauf vor, auf die Rasur. Dann gibt's das Crop Gel, ein transparentes Rasiergel. Ne? Das ist dann die Vorbereitung auf das Prozedere. Und ganz neu mit dabei ist The Crop Shaver. Das ist der Nassrasierer für den Intimbereich. Der wurde speziell eben für die Leistengegend entwickelt. Er verfügt über 3 Präzisionsklingen mit extra breitem Gleitstreifen und einem schwenkbaren Kopf. Das heißt, du kommst wirklich an alle Stellen richtig gut hin. Also das ist mal wieder High Class von Manscaped.
Hört sich auf jeden Fall gut an, aber jetzt hast du 3 Sachen aufgezählt, aber so wie ich unsere Freunde kenne bei Manscaped, kann das nicht alles gewesen sein.
Natürlich nicht. Ne? Also ihr bekommt noch 6 Ersatzklingen dazu, kostenfrei mitgeliefert und ein passendes Aufbewahrungsetui für den Rasierer. Dementsprechend hast du vollkommen recht, so ein Package muss abgerundet werden.
Das haben sie mal wieder geschafft. Da müssen wir gleich mal schauen, was das im Onlineshop kostet, aber ich bin mir sicher, dass unser Code da auch gelten wird, oder?
Natürlich gilt der PACMAS21 ist der Code im Manscaped Shop. Damit spart ihr 20%, bekommt auch noch versandkostenfreien Einkauf. Und was mir an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, alle Produkte sind vegan, also komplett pflanzlich. Es gab keine Tierversuche dabei und alle Produkte sind auch sulfatfrei.
Da sind wir ganz besonders stolz drauf, so einen Partner zu haben, der sich ja nicht nur um das Thema Hodenkrebs ja auch kümmert, sondern eben auch da up to date ist, was die Lage, sage ich mal, auf dem Planeten angeht.
Genau so ist es. Also, PACMAS21, klickt euch rein, spart und gönnt euch dieses Performance-Upgrade von Manscaped. Dann würde ich ganz gerne den Blick jetzt mal so ein bisschen nach vorne schweifen lassen. Aber bevor wir das tun, vielleicht ein erstes Mini-Fazit nach 4 Spielen in der deutschen Eishockey-Liga des EHC. Welche Note würdet ihr dem Saisonstart des EHC geben?
Boah. Ihr hattet, die Frage war letzte Woche schon, oder, bei euch? Mit 3 hattet ihr gesagt.
Echt? Ich war letzte Woche nicht da, da war ich unpässlich.
Ja. Ich habe es mir sagen lassen.
Ja.
4 Spiele, also bis jetzt die Champions Hockey League noch mit reinnehmen, das frischt das Ganze natürlich noch ein bisschen auf, aber in der DEL würde ich sagen, also anhand der Gegner, ich meine, Köln war tatsächlich ein bisschen überflüssig, dass man das verloren hat. Im Endeffekt dann ja auch okay, aber ich tue mir da schwer, jetzt nach 4 Spielen tatsächlich jetzt so ein Mini-Fazit zu geben. Die Wiesenspiele, diese Wiesenzeit war ja beim EHC immer schon so ein bisschen, hat man immer so ein bisschen vorsichtig gesehen, war auch öfters mal nicht so gute Spiele dabei. Ich fand es bis jetzt eigentlich ganz gut. Es hat mich bisher aber, ja gut, abgesehen von dem Augsburg-Spiel, das war halt relativ schnell erledigt, aber so dieses Feeling habe ich tatsächlich noch nicht. Yeah, aber man sieht es ja an der Liga auch. Ich meine, heute hat Herr Mannheim gegen Bietigheim gespielt, die Vorletzte gegen Letzten. Wer hätte das gedacht? Das ordnet sich noch alles. Berlin hat ja auch derzeit noch Probleme. Deswegen, ich tue mir das schwer mit einer Einordnung, wird aber auch so zwischen 2 und 3 tendieren. Es kann aber noch nicht alles so gut sein. Und deine Form hast du ja nicht jetzt am Anfang der Saison, sondern im besten Fall am Ende. Ne?
Ja, also ganz ehrlich, Köln war schlecht. Punkt, Ausrufezeichen, wie auch immer. Köln war schlecht. Mannheim war 1,5 Drittel, hätte es auch komplett schief gehen können, gerade im zweiten.
Ja.
Und danach hast du halt die beiden Rumpeltruppen da jetzt gehabt. Ja, ist okay, weil du deine Hausaufgaben gemacht hast. Du hast 9 Punkte aus 4 Spielen geholt. Die Zahlen sprechen für dich, die Fakten sprechen für dich.
Das Feeling.
Das Feeling, ja. Also am Ende, ja, du bist im Plan und wirst dich sicher noch steigern können und müssen. Und von daher alles okay. Wie gesagt, sportlich gibt es nichts im Moment groß zu meckern. Wenn es was zu meckern gibt, müssen wir uns auf andere Themen, glaube ich, konzentrieren.
Ja. Bei dir, Flo, was sagst du?
Ich hätte so eine 2- gesagt. Man kann eigentlich insgesamt zufrieden sein, dass du ein Spiel mal verlierst. Das gehört einfach auch dazu, dass am Anfang noch nicht alles rundlaufen kann. Auch ich finde aber auch, dass das Auftreten insgesamt zu diesem frühen Zeitpunkt schon deutlich positiver ist, als es in vielen, vielen Jahren davor gewesen ist. Hashtag Wiesenspielzeit. Ich sehe da sehr, sehr viel Potenzial. Auch mit den Reihen tatsächlich, die mich teilweise ein bisschen überraschen, können wir nachher gleich nochmal ein, zwei Worte dazu verlieren, auch von der Kombination her, und sich jetzt mittlerweile jetzt schon auftunende Luxusprobleme. Aber wir können wirklich zufrieden sein. Jetzt haben wir es 8:45 am Sonntagabend und in der Live-Tabelle ist der EHC Red Bull München auf Platz 2. So, Punkt. So.
Wie, nur Zweiter?
Krise.
Skandal.
Nein, aber vor allem, wenn wir mal Richtung Mannheim und Berlin gucken, dann ist der Saisonstart des EHC Red Bull München auf alle Fälle insgesamt durchaus geglückt. Stichwort Berlin, das ist der nächste Gegner des EHC. Die haben ja heute ein sehr interessantes Spiel gegen Frankfurt gehabt. Ich sag mal, ein 4-0 und das Eishockeyspiel einstellen gegen einen heißen Aufsteiger kann auch mal schief gehen und ist halb schief gegangen.
Gegen jeden in dieser Liga. Du nimmst die entweder 60 Minuten ernst oder du kriegst ein Problem. Also außer vielleicht, ich sage es jetzt nicht nochmal.
Nein, muss man ja auch nicht. Nein, also, aber ihr habt es bestimmt mitbekommen, Berlin 4-0 vorne nach 2 Dritteln gegen Frankfurt und im letzten Drittel einfach mal auf 4-4 gestellt, die Hessen. Und dann, das Ding hat dann Berlin noch gewonnen. Glückwunsch übrigens an Frank Mauer, an sein erstes Tor für den neuen Arbeitgeber. Freut uns.
Der Wiesenbesuch auch gut getan, ne?
Ja, der Wiesenbesuch scheint ihm gut getan zu haben, ja. Und Wiesen ist anscheinend auch Anziehungspunkt nicht nur für aktuelle Münchner Spieler, auch für Ex-Münchner Spieler und auch für Spieler, die mit dem EHC eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Aber Wiesen ist halt Wiesen.
So.
So nämlich.
Genau.
Der nächste Gegner, wie gesagt, des EHC ist unter der Woche jetzt am Mittwoch, oder sind die Eisbären Berlin am Oberwiesenfeld. Mittwochabendspiel, dieses Topspiel an dem Mittwochabend tut ein bisschen weh. Aber gut, wir machen den Spielplan nicht. Leicht kriselnde Berliner zum Saisonstart. Aktuelle Live-Tabelle sind sie auf Rang 13. Okay, bei denen stottert es noch ein bisschen. Aber es ist eine interessante Woche, die vor uns liegt, denn Berlin hat heute gegen Frankfurt gespielt. Lustigerweise, der nächste Gegner ist Berlin von München und der Gegner darauf am kommenden Freitag ist Frankfurt. Und die sind ja neu in der Liga. Vielleicht hat es noch nicht jeder mitbekommen. Die sind wieder da. Und uns ist mir aufgefallen, so extrem viel wissen wir nicht über Frankfurt. Was machen wir? Wir klopfen einfach mal an bei den Kollegen vom Bamble Hockey Podcast aus Frankfurt. Und das Schöne ist, man hat ja schon eine Verbindung. Wir sind der Stammtisch mit Bier, die sind Bamble Hockey, die haben Wein. Das lässt sich wunderbar vereinen und deswegen habe ich mich heute Nachmittag nach deren Spiel gegen oder in Berlin nach diesem denkwürdigen Spiel mal zusammen gecallt, wie man ja heutzutage sagt. Und dementsprechend gut gelaunt war unsere kleine Gesprächsrunde, die ich euch hier natürlich nicht vorenthalten möchte. Packmas featuring Bamble Hockey, kleiner Vorausblick auf das, was uns erwartet bei Frankfurt gegen München. Ja, es ist Sonntagnachmittag, 16.50 Uhr. Wir nehmen jetzt quasi diesen Slot vor der eigentlichen Packmas-Aufzeichnung auf, aber es hat auch einen guten Grund. Ich habe gut gelaunte Gäste, wie ich vermeine, denn am Nachmittag war ja heute schon so ein Eishockeyspiel, das wieder so ziemlich alles hatte, was man gerne so in der deutschen Eishockeyliga auch sieht. Und nachdem am Ende der kommenden Woche der EHC Red Bull München das erste Mal auf die Löwen Frankfurt trifft, dachten wir uns, wir holen uns mal ein bisschen Expertise vom Main. Und deswegen freut es mich richtig, richtig deftig, dass wir Phil und Alex haben vom Bamble Hockey Podcast. Ich grüße euch.
Gute.
Erstmal auf diesem Wege auch nochmal herzlich willkommen in der deutschen Eishockeyliga. Virtuell in den sozialen Medien haben wir das ja schon gemacht, aber mich freut es wirklich sehr, dass Frankfurt wieder in der deutschen Eishockeyliga ist. 12 Jahre Abstinenz. Darauf auch ein Prost, würde ich fast mal sagen. Ich meine, wir sind ja ein Stammtisch.
Sehr gerne und vielen Dank. Ja, wir sind, kann ich auch schon mal sagen, auch sehr froh, dass wir wieder zurück sind in der DEL. 12 Jahre waren lang genug.
Ja, absolut. Und ich sage mal so, Frankfurt ist durchaus auch mehr eine Reise wert als so vielleicht manch anderer Standort.
Zumindest leichter zu erreichen.
Ja, also auf allen Wegen.
Mit dem Schiff wäre es interessant, aber auch da wird man irgendwie einen Weg finden.
Aus München, über die Isar. Das könnte Isar, echt schwer
Donau,
werden.
Mein Donaukanal irgendwie, wäre vielleicht was. Wird eine Woche dauern, aber...
Mhm. Ich sehe schon irgendwie so ein Schlauchboot von München aus in die Isar, dann hoch auf die Donau und dann gegen die Fließrichtung. Das könnte echt interessant werden.
Ja, jetzt wird's ja albern.
Wir sind ja auch ein hochseriöser Podcast. Es ist ja auch nicht so, dass Packmas ein Stammtisch ist. Es ist ja auch nicht so, dass Bamble Hockey nicht in irgendeiner Form auch was mit, ich nenne es mal, mit erfrischenden Getränken zu tun hätte.
Wir sind die Getränke-Connection auf alle Fälle.
Also ich finde, die Grundverbindung ist grundsätzlich schon da.
Ja.
Ich weiß es nicht. Wie groß ist ein Bamble? Wie viel passt da rein?
Standardmäßig ist, glaube ich, so 1,5 Liter, ne?
Ja, aber also, da gibt es in allen möglichen Größen und Ausführungen.
Alex, du musst dran denken, bei denen ist ein Maß ein Liter. Wir müssen größer sein. Also 1,5 Liter Minimum Größe ist ein
Bamble. Vielleicht bevor wir wirklich dann aufs Eis gucken. Bamble, vielleicht kennt das der ein oder andere Bayer oder Münchner auch gar nicht. Vielleicht können wir da ganz kurz Völkerverständigung betreiben.
Ja, dann übernehme ich den Part. Also ein Bamble ist ein traditionelles Frankfurter Tongefäß, in dem Äppler gereicht wird. Also der gute Apfelwein. Und ist eigentlich Bestandteil eines jeden hessischen Haushalts, eines jeden guten hessischen Haushalts. Und ist halt so in den letzten Jahren irgendwie das Synonym für Frankfurt geworden. Es gibt unzählige Kältereien, die in den letzten Jahren aus dem Boden gestampft wurden, die Äppler anbieten. Momentan ist so ein Hype drumherum und da mussten wir natürlich aufspringen. Und Bamble Hockey wurde vor einigen Jahren von den Löwen Frankfurt erfunden als ja die Art des Eishockeys, wie man spielt, wie man spielen will, wie man nach außen hin wahrgenommen werden möchte. Und da, das ist, glaube ich, jetzt so 5, 6 Jahre her, da hieß es dann, wir spielen Bamble-Hockey in Bambletown. Und das ist dann jetzt so unser, ja, wir haben das dann halt geklaut einfach vom Verein, muss man halt einfach so sagen, weil der Name ganz gut klang. Und seitdem sind wir der Bamble-Hockey-Podcast seit mittlerweile 1,5 Jahren.
Sehr, sehr schön. Ist ja, wir sind ein bisschen älter, aber ich sag mal, Getränke gehören zum Eishockey mit dazu und jetzt gibt's ja quasi Völkerverständigung am kommenden Freitag. Warum ihr gute Laune habt, wir kommen ja gleich auch so ein bisschen auf die Frankfurter Eishockey-Geschichte nochmal ganz kurz zu sprechen, aber was dieses Gespräch jetzt heute so extrem interessant macht, der nächste Gegner von München heißt Berlin und dann Frankfurt. Und wie es der Zufall möchte, habt ihr vor knapp dreiviertel Stunde gastiertet ihr in Berlin und habt, nenne ich mal, ein Ausrufezeichen hinterlassen. Wie gut ist die Laune?
Ja, die Laune ist sehr gut, aber ich glaube, zuallererst haben wir ein paar Gastgeschenke verteilt, so 4 Stück. Und dann haben wir das Ganze nochmal von hinten aufgedröselt, weil wir dachten uns, ohne Punkte wollen wir dann doch nicht gehen. Ja, kann man mal machen, im letzten Drittel einfach noch 4 Tore schießen und davon 2 bei Empty Net. Also ich weiß nicht, also ich muss ehrlich persönlich sagen, ich meine, man muss halt sehen, wer der Gegner war, trotzdem. Klar, sind jetzt auch nicht so gut in die Saison gestartet, die Eisbären, aber nichtsdestotrotz, du kommst da halt trotzdem noch als in Anführungszeichen der Aufsteiger hin, ne, zum Meister und liegst dann auch im ersten Moment, wo jeder dachte, okay, 4-0 ist schon standesgemäß, so hat man es erwartet. Ich glaube aber am Ende hat halt auch keiner damit gerechnet, dass du das Ding noch kurz vor Ende aufs Unentschieden drehst und noch in die Overtime gehst. Egal, ob man gewinnt oder verliert, aber man hat auf einmal 4 Tore im letzten Drittel gemacht und nimmt einfach noch einen wichtigen Punkt, wenn man nämlich, wie wir, gerne drinbleiben würden, nimmt man dann auch den wichtigen Punkt dann doch gerne mit. Ne? Von daher, für uns ist es gefühlt ein Sieg, weil wir sind nicht ohne was nach Hause gegangen.
Ich wollte gerade sagen, also der moralische Sieger ist heute Frankfurt gewesen. Also ich glaube, in Berlin beißt man sich in den Eisbärenhintern, weil normalerweise
darf auch
halt nicht passieren.
Nein, ja, ich meine, das ist halt, man hat es halt gemerkt. Ich glaube, ich habe es auch noch kurz mitgekriegt. Am Ende wurde ja noch ein Spieler von den Eisbären interviewt, der sagt ja auch, in den ersten 2 Dritteln haben die Frankfurter, nichts gerissen. Ja, kann man so sagen. Aber der hat auch gesagt, das ist wie die letzten Spiele von den Eisbären, die haben es dann halt schleifen lassen und dann holst du automatisch die Teams zurück. Ich meine, nicht jeder schafft es vielleicht dann auch noch im letzten Drittel 4 Tore zu schießen, aber ja, im Endeffekt war es halt so. Da wurde dann irgendwie so ein bisschen gedacht, naja, das Ding haben wir schon in der Tasche. Ja, und dann mit einem hochmotivierten Aufsteiger ist da nicht so gut Kirschenessen, glaube ich, dann. Oder was heißt, glaube ich, hat man gesehen. Da ist dann einfach noch Bums drin. Und gerade, man merkt das auch bei unseren letzten Spielen ein bisschen, finde ich, sobald wir das Tor schießen, das erste, in irgendeiner Form, dann ist da ein Drive drin, dann sind die Löwen bissig, so kann man es schön sagen. Ne? Dann ist da einfach der Wille da, mehr zu machen. Ich meine, wie gesagt, heute waren das dritte Tor war, ich glaube, 2 Minuten oder knapp unter 2 Minuten vor Ende. Und das nächste ist ja im Prinzip fast schon im übernächsten Angriff gefallen. Also in den letzten 2 Minuten dann noch in Empty-Net-Situation noch die Tore zu machen. Da sieht man wirklich die Moral einfach, die da aktuell in dem Team drin ist und dieser Wille einfach zu zeigen, hey, wie wir so schön sagen, unser Motto, wir sind gekommen, um zu bleiben. Ne?
Mhm. Nein, auf alle Fälle beeindruckend. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, mit dem Saisonstart bisher kann man doch eigentlich am Main relativ zufrieden sein als Aufsteiger, oder? Also ich meine, ihr steht auf alle Fälle mal für Spektakel am Saisonstart. Also der Torschnitt ist nicht so verkehrt, der Spektakelschnitt ist nicht so verkehrt. Wie ist das Nervenkostüm? Wie zufrieden seid ihr bisher?
Es wäre ja vermessen zu sagen, wenn wir nicht zufrieden wären mit diesem Saisonauftakt. Wir haben jetzt in 4 Spielen 7 Punkte geholt. Das erste Spiel gegen Wolfsburg, da waren wir brutal nervös, drehen das Ding nach einem 2-0 Rückstand, gewinnen das locker flockig mit 5-2. Dann diesen blöden Dämpfer gegen Bremerhaven, wo du 4-3 zu Hause verlierst, nachdem du relativ früh 3-0 führst. Das hättest du auch nicht verlieren müssen. Dann klatschst du jetzt am Freitag Iserlohn weg mit 5-2 und erkämpfst dir heute auf überragende Art und Weise einen Punkt in Berlin, dass die das in Overtime gewinnt. Mir war noch nie ein Gegentor so scheißegal. Weil es war wirklich so, okay, gut, den Extrapunkt habt ihr jetzt, aber diesen einen nehmt ihr uns nicht mehr weg. Weil das ist viel, viel wichtiger, dass wir da nochmal rangekommen sind. Und das heißt, du hast jetzt eigentlich nur 5 Punkte liegen lassen und wenn mit ein bisschen Glück hättest du die halt auch noch geholt. Also diesen Extrapunkt heute hättest du holen können und du hättest jetzt nicht unbedingt nach 60 Minuten verlieren müssen gegen Bremerhaven, weil wir da auch noch in der letzten Sekunde eine Riesenchance hatten. Also, das ist brutal, denn natürlich kannst du nicht vergleichen mit dem Saisonstart letzte Saison. In der zweiten Liga, wo du die ersten 7 Spiele gewinnst, aber da warst du halt auch absoluter Liga-Krösus und jetzt bist du Aufsteiger. Vom Papier her, was du für eine Mannschaft geholt hast, okay, die ist gut für Platz, wenn alles gut läuft, 10, 11, aber dass du da jetzt so rein startest, das ist brutal und hätte, glaube ich, keiner gerechnet mit.
Liegt aber wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass natürlich das große Fragezeichen da ist. Ne? Also für die arrivierten DEL-Teams ist Frankfurt jetzt komplettes Neuland. Du weißt nicht genau, was da kommt. Du weißt, da kommt ein überragender Zweitligameister, der durch die Playoffs gepflügt ist. Kann man ja auch nochmal ganz ehrlich sagen, ungeschlagen durch die Playoffs einfach mal gehen und sich dann die Krone holen. Das ist ein Ausrufezeichen. Aber trotzdem weißt du nicht genau, was da kommt. Und ich glaube, das hilft den Löwen momentan auch noch so ein bisschen. Je länger die Saison wird, desto mehr wird man sich wahrscheinlich auch darauf einstellen können, was da kommt. Ihr habt es vorhin angesprochen, Bamble-Hockey-Stil. Was zeichnet denn dieses Bamble-Hockey aus?
Tja, ist aggressiv draufgehen, ist schnell nach vorne spielen. Das bist du halt einfach gewöhnt, eben weil eben dein Kader normalerweise unter den Top 3 waren in den letzten Ligen. Egal, wo du warst. Regionalliga, Oberliga, DL2. Also in den letzten 12 Jahren gab es jetzt nie vor der Saison, dass es hieß, wow, mal gucken, ob wir die Playoffs erreichen, sondern ganz klar ist, Liga dominieren und Meister werden, ist immer das Ziel gewesen, 12 Jahre lang. Und das heißt halt einfach, erfolgshungrig. Und das hat man ja auch gezeigt, indem man zweimal die DL2-Meisterschaft eben geholt hat. Und das führt man jetzt eben auch weiter. Ne? Also auf Sieg gehen, ihr würdet in München sagen, wir scheißen uns vor nichts. Hat man jetzt gesehen, wir fahren zum Meister hin, liegen 4-0 hinten. Ja, das Spiel dauert 60 Minuten und bis zur 60. Minute kämpfen wir und gucken wir, dass wir alles erreichen. Und das hat, das ist so eigentlich das, was Bamble Hockey ausmacht.
Mhm. Und ich meine, dieses Gefühl musst du ja auch überlegen. Du holst immer diese Spiele wieder auf, selbst wenn du hinten liegst. Ne? Du gewinnst die Spiele. Du hast ja schon so eine gewisse Grundmotivation als Aufsteiger drin. Und dann schaffst du solche Sachen, auch wenn du heute verloren hast. Die Jungs gehen jetzt nach Hause und wissen, Alter, wir haben im dritten Drittel einfach einen Ausgleich geschafft. 4 Tore gegen den Meister. Und das nehmen die mit. Und das spulen die beim nächsten Spiel am Dienstag genauso wieder ab. Und wie gesagt, man nimmt einfach so dieses Gefühl, wir sind wieder da und wir können das und man sieht, wir schaffen das und das nehmen die mit. Und solange diese Streak sozusagen hält, wären das noch ganz lustige Spiele in nächster Zeit.
Und man muss ja auch sagen, im Vergleich zu Bietigheim letztes Jahr sind wir ja kein normaler Aufsteiger, sage ich es jetzt mal. Ne? Das sieht man ja auch an den Verpflichtungen, die wir geholt haben. Ein Dominik Bock und ein Carter Roney hätte kein anderer Neuling höchstwahrscheinlich verpflichten können. Das ist schon, man geht einfach mit einem anderen Drive da rein in diese Liga. Auch unter den Fans ist es so, okay, wir sind jetzt endlich wieder in unserem Nest, in unserer Höhle. Da sind wir eigentlich vom Kopf her, vom Mindset her nie weg gewesen. Frankfurt war immer im Kopf ein DEL-Standort. Und alles andere war so, es hört sich jetzt arrogant an, aber so ein bisschen unter der Würde. Ja. Und das merkst du jetzt halt einfach auch. Das merkst du beim Dauerkartenverkauf. Wir haben über 2000 Dauerkarten verkauft, neuen Rekord aufgestellt. Jetzt in den ersten zwei Spielen waren über 5500 Zuschauer da. Also das ist, die Euphorie ist da und eben auch das Mindset.
Und nochmal zu dem Rekord mit den Dauerkarten, nicht Löwen-Rekord, sondern Lions-Rekord gebrochen. Also vor ewigen Jahren, da siehst du einfach, was da bei den Fans, auch bei den Älteren gerade, die Zeit noch kennen. Ich meine, es kommen ja natürlich auch viele Jüngere dazu, die kennen nur die Löwenzeiten, ja. Aber du merkst einfach, da ist einfach auch bei den Fans, es ist wie bei der Mannschaft, die Fans tragen das mit, die haben Bock, die wollen sehen, das siehst du auch an den Zuschauerzahlen. Also die sind jetzt stetig bei 5000 bis jetzt gewesen, ja, oder drüber. Ja, das hast du sonst in der DL2 zwar auch bei gewissen Spielen, aber halt nicht durchgängig. Jetzt kann da kommen, wer will. Du hast neue Gegner, die sind natürlich interessanter. Generell die Liga ist natürlich interessanter. Plus, du bist wieder da. Also das ist halt eigentlich, das zieht sich vom Verein bis zu den Fans komplett durch, diese Euphorie.
Und auch Frankfurt bei den griechischen Fans. Nee, Flo, du hast jetzt hier Sendepause. Wir machen das jetzt hier, Alex
und ich. Ich lehne mich zurück und liebe Packmas-Gemeinde, einfach zurücklehnen, zuhören, lernen.
Sorry, dass ich dir da rein bin, aber man merkt es auch an den gegnerischen Fans. Iserlohn war mit 750 Fans da. Selbst Bremerhaven fährt an einem Sonntag diese gefühlt 12.000 Kilometer mit drei Bussen, waren knapp 200 da. Es haben sich 6 Mannschaften angekündigt mit einem Sonderzug, die nach Frankfurt kommen. Also es ist nicht nur die Euphorie groß in Frankfurt, sondern auch eben in der Liga, endlich wieder zu diesem Standort zu fahren nach all den Jahren.
Frankfurt hat Bock. Das ist eigentlich schon die Zeile, die man haben kann, und zwar mehrfach, also auf mehreren Ebenen. Und weil ich es gerade gesagt habe, natürlich ist Frankfurt auch alleine vom Namen her ein anderer Aufsteiger. Ne? Frankfurt klingt jetzt anders, und das meine ich jetzt nicht despektierlich gegenüber Bietigheim oder so, aber Frankfurt ist halt nun mal eine der Metropolen in Deutschland. Und wenn die wieder auf der Landkarte sind, ja, bitte. Das hat halt einfach auch eine andere Anziehungskraft, möchte ich auch fast schon sagen. Ihr habt schon ziemlich viel angesprochen. Ich würde ganz gern einmal in den Rückspiegel gucken, denn dieses Duell, was wir am Freitag haben zwischen den Löwen Frankfurt und dem EHC Red Bull München, ich habe extra nochmal nachgeguckt und ich glaube, es ist wirklich so, dass es dieses Duell in der deutschen Eishockey-Liga das erste Mal wieder gibt seit 20,5 Jahren. Weil als Frankfurt sich aus der DEL hat verabschieden müssen, damals noch die Lions. Genau in diesem Sommer ist der EHC München nach oben und ihr seid raus. Und das letzte Mal davor, dass München DEL-Standort war, waren ja noch die alten Barons. Und das letzte Duell zwischen den Munich Barons und den Lions Frankfurt war am 1. März 2002.
Da hat sich noch keiner von uns für Eishockey interessiert, tatsächlich.
Also das glaube ich auch.
Das ist tatsächlich so. Also ich glaube, 2002 war ich... Nee, da war ich 12, da war ich noch nicht ein einziges Mal
beim Eishockey. Aber ich finde, auch wenn du wieder da guckst, guck mal, überleg mal, so viel, über 20 Jahre. Ich meine, überleg mal, was das für zwei Vereine trotzdem mit einer Geschichte hinten dran auch sind, ne? Mhm. Dass du da drüber redest jetzt und du denkst dir, wow, da habe ich noch nicht mal dran gedacht, Eishockey-Fan zu sein. Oder weißt du, oder selbst wenn du es schon warst, du erinnerst dich und denkst dir einfach, mein Gott, 20 Jahre. Und ich meine, beide Vereine haben ich meine, die Barons gab es nicht mehr, EHC München war es dann, Red Bull ist es jetzt. Und ich meine, bei uns war es ja nicht anders. Damals war es die Eintracht, dann waren es die Frankfurt Lions, jetzt sind es die Löwen Frankfurt. Ich meine, da siehst du mal, was da eigentlich jetzt grundsätzlich an Geschichte halt bei beiden Vereinen trotzdem hinten dran hängt.
Absolut. Und vielleicht mal ganz kurz, den EHC München, den gibt es seit 1998. Damals 2002, also 4 Jahre gerade mal alt. Die Löwen Frankfurt jetzt, wie man sie jetzt kennt, gibt es eigentlich erst seit 2010. Vielleicht können wir das auch nochmal aufdröseln, denn Frankfurt ist ein ganz langjähriger Eishockey-Standort gewesen. Ihr habt es gerade gesagt, Eintracht Frankfurt, was viele nicht wissen, hat da mal mitgemischt. Es gab ja in München auch mal den FC Bayern über ein paar Jahre im Eishockey tatsächlich. Meister 2004 gewesen, Eishockeymeister Frankfurt 2004 und dann dieser schwarze Sommer 2010. Könnt ihr mal den Münchner Eishockey-Kosmos da nochmal auf Stand bringen, weil ich glaube, das haben vielleicht auch viele gar nicht mehr auf dem Schirm. Was war da im Sommer 2010 wirklich los?
Wir können es jetzt schnell abreißen, indem wir sagen, ja, man hat so ein bisschen über die Verhältnisse gelebt und das Geld ist ausgegangen. Und dann ist man eben wirtschaftlich abgestiegen. 2010 musste Insolvenz anmelden, musste dann runter in die vierte Liga. Wer das Ganze ein bisschen genauer hören möchte und auch über einen längeren Zeitraum, wir haben über den Sommer eine Serie gemacht, die Rückkehr der Löwen, wo wir eben von 2010 bis zum Meisterschaftsspiel 4 gegen Ravensburg im Mai die komplette Historie der Löwen so ein bisschen aufgearbeitet haben. Da sprechen wir das auch an mit dem Abstieg. Also es war eben so, dass, glaube ich, 2 oder 3 Millionen im Etat gefehlt haben. Die Stadt Frankfurt, wie sie es gerne macht, gesagt hat, helfen können wir euch leider nicht. Und dann musste man eben Insolvenz anmelden und runtergehen, nachdem man ausgeschieden ist. Ich glaube, Viertelfinale war das gegen Ingolstadt. Und eine bittere Zeit für die Löwen oder für die Lions damals oder generell für die Fans. Der Verein wurde von den Fans begraben. Es gibt heute noch eine Gedenktafel in der Halle, die an das Ende der Lions erinnert. Und dann haben sich eben die heutigen Gesellschafter, Andreas Stracke und Stefan Krämer, zusammengefunden und haben gesagt, okay, hier zusammen noch mit ein paar anderen, den Stammverein der Young Lions, den gibt's ja noch. Lass uns mal gucken, was wir daraus machen. Und daraus haben die dann halt eben die Löwen Frankfurt GmbH gegründet, die ohne Trikots und ohne Logo dann die ersten Spiele noch gemacht hat mit irgendwelchen Hobby-Eishockeyspielern und ein paar alten Verbundenen, die noch gesagt haben, komm, wir schnüren die Schlittschuhe. Und wir sagen es immer so ganz gern, dass diese Young Lions damals so die kleine Glut war, aus der dann später Löwen on Fire wurde. Mit dem man dann eben die nächsten 12 Jahre sich durch die Ligen gekämpft hat, gegen alle Widerstände, die es gab von Verbänden und von anderen Vereinen und teilweise sich selber Beine gestellt hat, bis man dann endlich in der DEL war.
Und ich merke schon ziemlich viel Parallelen, eine zwischen München und Frankfurt, so dieses immer ein bisschen Stehaufmännchen.
Ja. Ich habe heute Alex dreimal geschrieben, keiner boxt Frankfurt um, nachdem wir hier gegen Berlin wieder zurückgekommen sind. Und irgendwie stimmt das in der kompletten Geschichte der Lions und Löwen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich mega, oder wir freuen uns mega, dass Frankfurt wieder mit dabei ist. Meine einzige bisher sportliche Verbindung mit Frankfurt war ein Besuch am Bornheimer Hang, FSV Frankfurt gegen 1860 anno 2015. Da bin ich aber an der Eissporthalle vorbeigelaufen.
Ja, die ist direkt hinten dran, genau. Ja,
also, und damals habe ich schon gedacht, ach, Eishockey, da wäre auch mal ziemlich cool. Und jetzt kommt's wieder dazu. Aber Stichwort Halle, bevor wir dann euch in den wohlverdienten Sonntagabend auch entlassen, das ist auch was ganz Spezielles bei euch. Also ich habe schon ein, zwei Tipps habe ich schon bekommen. Zum Beispiel, zieh dich nicht zu warm an.
Ja, also gut, ich dachte, jetzt kommt bei dem Hallenthema was anderes.
Das können wir gerne noch nachschauen.
Ja, für eine neue Halle haben wir keine Zeit jetzt.
Das würde ich gerade sagen, für die neue Halle, da können wir drüber reden, das wird gefühlt nie passieren. außer vielleicht Red Bull hat Lust, bei uns auch noch einzusteigen, dann könnte das schneller gehen. Nein, Also bei uns, wollte ich gerade sagen, Jacke für den Weg, aber bei uns in der Halle reicht ein T-Shirt eigentlich. Also wenn da gut gefüllt ist mit 5000 Leuten, also was ja nicht Maximum ist, aber was aktuell so irgendwo der Durchschnitt ist, ne? Man bezeichnet uns in der zweiten Liga generell eigentlich hat man uns immer als die Sauna der Liga bezeichnet. Das kann man da so nehmen, wie man es ist, weil die Halle ist halt wirklich so hermetisch dicht, dass wenn du drinne Hitze generierst, die bleibt halt auch drin. Also es ist, wie gesagt, du kannst bei uns im tiefsten Winter da ankommen, da kannst du wirklich schon mit dem T-Shirt durch die Halle laufen.
Also de facto, man hat ja viel gehört, müssen wir nicht alles aufdröseln, glaube ich, überall nachzulesen. Die Halle in Frankfurt ist ein Diskussionsthema, weil vieles anders ist, als man es vielleicht aus der deutschen Eishockeyliga gewohnt ist. Sonst noch irgendwas, was man als Münchner wissen müsste beim Besuch am Bornheimer Hang bei euch?
Ja, wenn ihr mit dem Auto kommt, Parkplatzsituation ganz schwierig seit dieser Saison. Das heißt, am besten ein bisschen auswärts parken. Ein Tipp, wenn man wirklich jetzt selber mit dem Auto kommen möchte, Borsigallee, da ist ein Parkhaus, da kann man für, ich glaube, 1,50 Euro, 2 Euro parken, wenn man ein Ticket zum jeweiligen Event hat. Also das ist so ein Event-Parkhaus, sagen wir mal. Und von dort fährt die U-Bahn direkt bis an die Halle. Also das ist halt so ein Ding, wo man sagen kann, bevor ihr euch da eine Stunde vor der Halle irgendwo krumm und buckelig sucht und einen Parkplatz haben wollt, wenn ihr nicht gerade sehr frühzeitig dran seid, dann...
Aber die Bummesse ist doch vorbei, oder?
Die ist vorbei, aber nichtsdestotrotz, sobald wieder Zirkus oder sonst irgendwas da steht, ist halt wieder vorbei, weil da ist gefühlt auf diesem Festplatz vor der Halle, der heißt nicht umsonst Festplatz, weil da ist entweder sowas wie eine Kirmes im Prinzip oder es ist ein Zirkus oder was weiß ich oder... Also es sind immer irgendwelche Sachen drauf, das heißt, du kannst dir nie 100% sicher sein, ist der Platz frei, kannst du dort parken oder kannst du dort nicht parken? Und je nachdem, wann du kommst, kriegst du noch einen Parkplatz oder kriegst du halt keinen. Ja, also wie gesagt, wenn man kann mal vorbeifahren, wenn man nichts kriegt, Borsigallee ist eigentlich so die nächstbeste für die Auswärtsfans und das günstigste, muss man ja auch dann so sehen.
Das notieren wir uns. Also kommenden Freitag gastiert München erstmals dort. Und ganz wichtig, das zweite Gastspiel von München in Frankfurt ist an Heilig Drei König am 6.1. Und dann gibt's meines Wissens... ich schneide das raus, falls das nicht so sein sollte, aber da bin ich mir sehr sicher, die EHC-Fans on Tour haben dort was organisiert. Also am 6.1. Bitte anmelden, wir packen auch die Links in die Shownotes und das wäre dann tatsächlich auch das Spiel, wo ich gucke, dass wir uns treffen in Frankfurt. Bamble Hockey featuring Packmas, also der Stammtisch, vielleicht sieht man sich ja auch in München beim ersten Gastspiel, vielleicht geht es sich aus, es würde mich sehr, sehr freuen. Wir hätten jetzt auch noch mehr über Sponsoren sprechen können oder über noch mehr Geschichte, aber wir müssen uns ja für das nächste Treffen, denke ich mal, noch ein bisschen was offen halten.
Ja, und vielleicht haben wir bis dahin auch einen Sponsor. Das wäre dann ganz praktisch, dann könnten wir uns da besser drüber unterhalten.
Ja, sag mal so, einen ziemlich heißen Sponsor, passend zur Hallentemperatur, habt ihr ja.
Den geilsten Sponsor der Liga, das auf alle Fälle, auf unserem Rücken.
Und auch beim Eishockey ist er Backerl Fotzen, wie bei uns sagt, schnell aufgerissen.
Ich weiß nicht, Alex, hast du es verstanden?
Ich kann es mir so ein bisschen denken.
Ja, okay, kurze Völkerverständigung. Erfurzen in Bayern ist ja eine Ohrfeige. Okay, ja, das war fürs Niveau in dieser Sequenz war das genau das Beste, glaube ich, zum Abschluss. Ich glaube,
wir müssen sagen, das beste auch. Schlusswort.
Also wir freuen uns auf alle Fälle über jeden Einzelnen, der zu uns kommt aus der Münchner Fangemeinde und ihr werdet sehen, wir sind extrem gastfreundlich. Wir freuen uns extrem über jeden einzelnen Fan, der von anderen Standorten zu uns kommt. Selbst mit Iserlohn gab es keine Probleme letzte Woche. Also da hat sich einiges geändert in Frankfurt. Und kommt in Strömen zu uns in die Eissporthalle.
Das ist das Wort zu diesem Slot. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, bei Phil und Alex vom Bamble Hockey Podcast für die Infos über Frankfurt und wir freuen uns auf ein historisches erstes Duell seit 20,5 Jahren zwischen Frankfurt und München. Merci euch und bis ganz bald.
Bis bald, mach's gut.
Bis bald, ciao.
So, da sind wir zurück in der Abendrunde vom Packmas Podcast Folge 108 und wollen wir mal so ein bisschen jetzt nach vorne blicken. Wir haben es ja schon so leicht thematisiert, dass das Luxusproblem, das bei München langsam kommt. Egel, du hast es vorhin schon angesprochen, wer da jetzt schön langsam wieder aufs Eis zurückkehrt. Wer auf Instagram mal so ein bisschen, nennen wir es mal, recherchiert, hat gesehen, dass Trevor Parks zurück auf dem Eis ist. Das heißt, der schnürt wieder Schlittschuhe, der ist da wieder aktiv. Wie schnell er dann wieder im Kader des EHC sein wird, das können wir natürlich jetzt noch schlecht beurteilen. Fakt ist aber, der Weg ist nicht mehr ein allzu langer. Und im Vorgespräch hat der Helmut schon gesagt, wollen wir mal gucken einfach mal live ohne Vorbereitung, wie wir jetzt rein zusammenstellen würden, wenn denn die ganzen Leute zurückkehren. Und ich habe das Gefühl, lieber Helmut, es wird nicht so einfach.
Es wird definitiv nicht so einfach. Also, wenn wir jetzt mal so die Reihen von heute einfach mal zugrunde legen. Allein von den Namen wird es halt schon schwer. Also, ich meine, dass beim EHC keine wirkliche erste, zweite, dritte Reihe so gibt, ne, dass ja immer mehr oder weniger durchgewürfelt wird, also von den Eiszeiten her. Ich meine, heute hat Patrick Hager in der dritten Reihe gespielt. Es wird ein bisschen schwierig. Wo fangen wir an? Wie wollen wir zuerst einmal?
Nee, wir wissen ja, dass Suba und Lutz definitiv wieder aus Nordamerika zurück sind und Bareka weiß ich auch mit ziemlicher Sicherheit, dass er auch wieder fit ist. Haben wir schon mal drei.
So.
Junge, potenzielle. Und normalerweise würdest du jetzt sagen, ja, Junge mit Potenzial, vierte Reihe.
Wollen wir mal auf die heutige vierte Reihe gucken?
Ja.
Da hätten wir im Angriff Philipp Grening, Sebastian Zimmermann und Veit Oswald.
Ja.
Und als Verteidiger Nick Appendino.
Ja. Also Appendino ist, finde ich übrigens nicht diskutabel, den rauszurotieren.
Ja.
Mhm. Macht meines Erachtens da einen super Job. Ja.
Und das freut mich persönlich sehr für ihn nach dieser langen Leidenszeit.
Ja, also ich glaube in der Defense, da tut es eher gut, dass Maxi Zuber wiederkommt.
Ja.
Generell um die Reihen, also man muss es ja schon fast sagen, also
ja,
ist das schon ein echtes Update oder Upgrade.
Welcher Verteidiger geht dafür?
Tja. Ja, ich würde ja fast sagen, da kannst du zum Beispiel einen Daubi wieder nach vorne, aber da hast du dann das gleiche Problem, da hast du da wieder mehr und wir kommen jetzt gleich auf die Namen noch zu sprechen, die dazukommen.
Wird also interessant
werden, das zu moderieren.
Die Defense-Couples heute gegen Iserlohn waren Abelshauser Boyle, McKiernan Redmond und Blam Daubner.
Mhm. Und Appendino als Siebter, ne?
Genau. Richtig.
Ja.
Genau.
Mhm. Jetzt kommt Zuber.
Also nominell müsstest du eigentlich Maxi Daubner wieder rausrotieren, weil er eigentlich klar, er wird mittlerweile als Verteidiger gelistet, aber das ist ein Universalspieler, den stellst du überall hin. Und wenn ich wenn ich einen Experten habe,
ja, aber willst du den dann aus dem kompletten Line-Up rausnehmen?
Genau, das ist mein Problem.
Viel. Und okay, einigen wir uns mal drauf, den Daubi quasi wie so eine Karte mal kurz neben den Stapel zu legen.
Legen wir den Daubi mal neben den Stapel.
Genau.
Dann nehmen wir mal jetzt die aktuellen, die Offense-Trios mal durch. Reihe 1 waren heute Chris D'Souza, Yasin Elis aus Ortega. Die zweite Reihe Ben Street, Freddy Tiffels und Andy Eder. Dritte Reihe Patrick Hager, Maxi Kastner und Justin Schütz. Und wie schon angesprochen, in der vierten Reihe hatten wir Philipp Grening, Sebastian Zimmermann und Veit Oswald. So. Ja, und jetzt wird's eng.
Ja. Trevor Parks. Jetzt hast du den Daubi, jetzt hast du den Bareka und jetzt hast du den Lutz.
Als Junge. Und dann haben wir noch zwei Oldies mit Trevor Parks und Ben Smith.
Ja, und Ben Smith, glaube ich, würde schon irgendwie gerne irgendeine Reihe centern. Das kann er wohl gerüchteweise auch ganz gut.
Dann wäre eigentlich der Erste, und das tut mir fast ein bisschen leid, den nur rausnehmen müsstet, Philipp Grening.
Ja.
Ja, aber jetzt gehen wir mal nach dem Leistungsprinzip, du kannst ihn nicht raustun.
Aber wenn du einen Ben Smith hast, dann...
Ja, aber rein, jetzt was wir jetzt gesehen haben, alleine schon gegen AIV, wenn du rein nach Leistung gehst, dann kannst du Grening nicht raustun.
Dann würde ich jetzt aber beispielsweise sagen, dann nehme ich einen Sebastian Zimmermann als Left Wing raus und Philipp Grening ist ja ein Linksschütze, dann würde ich den auf links stellen.
Okay, gut.
Okay.
Da gehen wir mit, glaube ich.
Jetzt lassen wir mal, stellen wir mal die Kardinalsfrage. Street, Tiffels, Parks.
Die dann kannst du eigentlich momentan so nicht aufstellen, weil Street und Tiffels mittlerweile so wunderbar mit Andy Eder harmonieren.
Ja. Wo stellst du Trevor Parks hin?
Also ich hätte die Reihe tatsächlich schon wieder reaktiviert. Aber da hast du halt das Problem natürlich mit Andy Eder. Ich weiß nicht, die paar Spiele jetzt, aber wir haben letztes Jahr die Reihe mit Tiffels, Street, Parks. Das war mehr oder weniger die Reihe und die würde ich gerne so wieder auch sehen. Also ich würde tatsächlich aus der Reihe Andy Eder rausnehmen und da wieder Parks entsprechend einsetzen. Und
wo würdest du Andy Eder hinsetzen?
Andy Eder würde ich dann, nächster Härtefall, in die Kastner-Hager-Reihe und dafür Schütz raus.
Und da sind wir wieder auf einer Wellenlänge tatsächlich, Helmut, weil momentan würde ich tatsächlich einen Justin Schütz eher mal aus dem Line-Up rausnehmen. Und das tut mir ehrlich gesagt ein bisschen weh.
Mhm. Ja, aber ich meine, wenn du da nicht über Schütz sprichst du dann über Kastner.
Mhm. Nein, das geht nicht.
Und
es geht wegen dem Backcheck nicht, weil Kastner brauchst du defensiv.
Das jetzt hast, also wie gesagt, wir gehen jetzt natürlich rein von der Leistung her, was wir gesehen haben. Und Also wie gesagt, ich kann mir tatsächlich Kastner, Hager, Eder sehr gut vorstellen in der Reihe. Da ist ziemlich viel von allem eigentlich dabei. Und wenn du das als dritte Reihe hast, wovon reden wir?
Okay, aber darf ich noch einen Extremfall reinwerfen? Ben Smith kommt zurück. wer ist denn aktuell unsere Center?
D'Souza, Street, Hager, Kreening.
Okay, jetzt mal gesessen, falls du nimmst Kreening raus, dann muss einer von den drei erst, Street wird sicher erst eine, Smith auch einer von den ersten zwei Reihen, Center, dann Hager oder D'Souza die vierte Reihe. Also, ich stelle das jetzt mal nur so in den Raum und das sind wirklich Luxusprobleme, über die wir da gerade diskutieren. Ich glaube, was sich da jetzt schon offenbart, ist diese unglaubliche Tiefe, die wir offensiv haben.
Das ist keine Tiefe, das ist der Marianengraben.
Also, wir diskutieren gerade, ob Patrick Hager oder Chris D'Souza die vierte Reihe sind.
Oder Ben Smith. Ich meine, nicht, dass er in vierte Reihe Center wäre, aber wenn man sich die Reihen so anschaut und was so funktioniert bisher, es ist halt eigentlich tatsächlich die Tiefe, die uns in der Defense ein bisschen fehlt, ne?
Ja.
Ist ein bisschen unbalanced.
Richtig. Bisschen unbalanced.
Zalos, kennst du es nicht, oder was?
Wir können auch versuchen, diesen Stammtisch zu denglischen.
Können wir auch machen. Können wir machen. Okay. So,
das fände ich irgendwie cringe.
I think we need another defender. Mhm. Vor der Tiefe in der Mannschaft.
Genau. Vor the deep. Ja. Da müssen wir auch ein bisschen deeper diven in diese Thematik.
Ja.
Aber wir sehen schon, es ist ein Luxusproblem, das sich hier auftut beim EHC Red Bull München. Gott sei Dank sind wir nicht im Coaching-Staff. Was aber eigentlich jetzt schon feststehen würde, dürfte, weil zuletzt wurde ja so im Tor schön rotiert zwischen Matthias Niederberger und Danny Außenbirken, nachdem Matthias Niederberger schon seinen Shutout hatte gegen Augsburg, durfte heute wieder ran gegen Iserlohn. Ich sag mal so, Bold Prediction, ich glaube, er wird nicht gegen seine Ex-Kollegen auf dem Eis stehen, gegen Berlin. Ich glaube, da darf der Danny ran.
Macht auch Sinn und ist auch okay, weil auch Danny bisher eine super Saison spielt. Auch das sind natürlich Probleme, ne?
Das sind wahnsinnige Probleme.
Aus dem Birken oder Matthias
Niederberger. Weißt du, wir haben schon wieder ein Torhüter-Thema in München. Ja. Nur diesmal komplett anders.
Ja.
Jeder kein Thema. Also
ein bisschen muss man jetzt schon, ich sage das ja ungern und ich lobe ihn ungern. Ne, Spaß beiseite, das hat der Christian schon gut gemacht dieses Jahr.
Mhm. Hat er. Also bis jetzt muss man sagen, das hat alles Hand und Fuß und das macht Spaß. Bevor wir unseren Blick vom Eis wegrichten, so ein bisschen nehmen das Eis nochmal eine Seidenberg-Info. Ist es ja eigentlich. Wir haben es letzte Woche schon angesprochen in der Folge 107. Die auffällige Dopingprobe von Yannick Seidenberg bisher ist ja nicht viel Neues bekannt. Genau genommen eigentlich offiziell erstmal gar nichts, weil alle Beteiligten schweigen. Das ist grundsätzlich erstmal vollkommen verständlich, aber natürlich ist man neugierig, was tut sich so. Die einzige Info, die so ein bisschen noch nach außen gedrungen ist, und zwar hat das der hochverehrte Kollege Bernd Schwickerath nachrecherchiert. Diese betroffene Dopingprobe, die bei Yannick Seidenberg auffällig gewesen war, ist wohl schon ein wenig älter. Es ist die Rede von ein paar Monaten und die wurde anscheinend im Rahmen einer DEB-Maßnahme genommen. Das ist auch das Einzige, was an weiteren Informationen auf dem Tablett liegt. Wir wollen weiterhin keine Spekulationen anheizen. Das ist einfach jetzt nur ein kleines News-Update. Vielleicht hat es ja der ein oder andere noch nicht mitbekommen. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Und
bei mir schließt sich nicht wieder ein paar Monate Zeitversatz sein können.
Ich bin kein Anti-Doping-Experte.
Ja, ich auch nicht, aber also wenn, sei es mal dahingestellt, ob das jetzt eine korrekte Probe oder nicht korrekte Probe ist, da bin ich ja völlig bei euch. Wir werden da kein abschließendes Urteil fällen und auch kein Statement abgeben. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, da ist ein Verdacht im Raum, weil irgendwas auffällig war, warum dauert es dann ein paar Monate, bis irgendwas passiert. Also unabhängig von Yannick Seidenberg jetzt finde ich das schon einen langen Zeitraum.
Ja. Stellen Sie ziemlich viele Fragen. aber wir werden hier nicht rumspekulieren. Das war einfach nur ein kleines News-Update. Und ja, ja. Wenn es dort was noch zu diskutieren gibt, weil es neue belastbare Fakten gibt, dann werden wir das an diesem Stammtisch sicher tun. Zum Abschluss dieses Stammtisches Nummer 108 wollen wir den Blick mal nochmal vom Eis abwenden und so ein bisschen auf den Münchner Eishockey-Kosmos hinaus. Denn natürlich gab es, wie soll es anders sein, wenn es das Duell München gegen Augsburg gibt, danach wird es die Stimmungsdiskussionen beziehungsweise die Frotzeleien, wie sie es halt immer gibt. Man könnte jetzt sagen, Augsburg feiert sich selber, weil es ansonsten nichts zu feiern gibt.
Ja.
Könnte man jetzt einfach mal so stehen lassen. Aber es gibt durchaus auch Sachen, die in München auffällig sind.
Ja.
Oder beziehungsweise die, über die wir uns tatsächlich über die letzten Tage, lieber Egel, vor allem so ein bisschen ausgetauscht haben. Und die eine gewisse Tendenz einfach sind, wo man zumindest mal drüber nachdenken muss.
Ja, also ganz ehrlich, mir persönlich ist es erstmal völlig Wumpe, ob jetzt der Gästeblock da lauter, leiser, voller, leerer, was auch immer war. Also ich mag es, wenn stimmungsvoll in der Eishalle ist. Wenn jemand meint, der kann sich dafür einen Lolli kaufen, weil der Gästeblock lauter war, dann soll er das bitte machen. Interessiert halt am Ende, also es ist jetzt ein Zitat mal aus dem Forum der Augsburger, es interessiert außerhalb der Ultraszene halt nur am Ende niemanden. Und die einen werden halt deutscher Meister und für die anderen interessiert sich keine alte Sau außerhalb des Eishockey-Kosmoses. Punkt. Und da kannst du dir nichts davon kaufen, wir waren aber lauter. Ja, schön. Darum geht es am Ende leider im Sport halt nicht, sondern es ist tatsächlich was Ergebnisorientiertes. Oh Wunder. Von daher, ich gehe auch gerne einfach nur zum Eishockey und dann ist mir das wurscht. Aber es ist halt nun mal ein Derby und man macht sich natürlich Gedanken über den eigenen Standort, über andere Standorte machen wir, was die Fans anbelangt, keine Gedanken. Und über die Fanszene und was sich da so entwickelt und was halt schon auffällt, finde ich, die Nordkurve war nie die größte Partykurve der Liga, wollen wir auch nicht reden, auch schon vor Red Bull nicht, war aber schon immer gut Betrieb und der Christian Winkler hat es auch gesagt, diese Kurve, wenn will, dann kann sie auch, also gerade in den Playoffs, wenn es voll ist, dann kann dieses Stadion auch, brauchen wir auch nicht reden, aber die Tendenz, also ich meine, es waren 3.100 Zuschauer jetzt gegen Augsburg, bei einem Derby. Und davon waren locker mal 400 aus Augsburg. Also das heißt, wir kriegen keine 3.000 Münchner mehr auf dem Derby für ein Heimspiel gelockt. Und wollen aber bald eine 10.000 Zuschauerhalle voll machen. Und ich finde, da muss man schon mal drüber nachdenken, wieso, weshalb, warum.
Und ich sag mal, unter der Woche kriegst du eigentlich, oder sollte man meinen, ist vor allem junge wilde Zeit. Ja. Und das ist nämlich das nächste Thema. Tatsächlich.
Wir haben keine jungen Wilden.
Irgendwie fehlt hier der Nachschub von hinten.
Also ich sehe seit, solange ich jetzt zurückdenken kann, die gleichen Gesichter als harten Kern sowieso, aber auch so als diesen ab und an da, sind es immer die gleichen Gesichter. Also kennst, das ist schön, du kennst in dieser Eishalle quasi jeden zweiten, der dir über den Weg läuft, kennst du den Namen, seine Lebensgeschichte und kannst mit dem mal auf einen Ratsch gehen. Aber es kommt halt kaum was von hinten nach, also kein Nachwuchs. Also als ich meine Dauerkarte abgeholt habe, und da hat mich auch eigentlich im Prinzip das Nordkurvenforum drauf gebracht, weil es einer geschrieben hat, und es stimmt, das war auch so. Mein dieser Dauerkartenabholtermin war sowieso, also ehrlich, der hat mich fast ein bisschen wütend gemacht, wie das dieses Jahr gelaufen ist mit der Dauerkartenabholung, weil einfach das war nix. Wenig bis nichts, was da auf die Beine gestellt wurde. Und es war, glaube ich, die schlechteste Dauerkartenabholungsveranstaltung in der Geschichte seit Red Bull da ist.
Ja, es war ja keine Veranstaltung, das muss man auch vielleicht mal sagen. Es war ja einfach nur vor dem Spiel gegen Rapperswil.
Bratislava.
Gut, man muss natürlich aus EAC-Sicht sagen, der Olympiapark war ja entsprechend belegt. Ich weiß jetzt nicht, Flo, du weißt es besser, du bist ja hier der Experte, unsere Halle wurde ja entsprechend auch genutzt während diesen Europameisterschaften. Trotzdem, da bin ich Egels Meinung, man hätte das sicherlich auch ein bisschen anders lösen können, weil die letzten Jahre, jetzt nehmen wir mal natürlich Corona aus, da war das schon immer auch so ein Highlight, also für mich zumindest, einfach die Spieler auch mal so, ich meine, die meisten kennt man ja schon, aber auch die Neuzugänge mal da durchzugehen, sich Autogramme zu holen, mal mit dem einen oder anderen zu quatschen, es fehlt schon. Ja.
Oder es muss sich halt zumindest mal einer von der Geschäftsstelle erbarmen und sich da hinstellen, aber dann stehen da zwei junge Männer, die sich kein Mensch kennt, ich will denen gar nicht zu nahe treten, geben dir aus einem Pappkarton deinen Briefumschlag und da sind nicht mal zwei nette Zeilen, sondern einfach nur eine Rechnung in dem Briefumschlag. Ja, also das kann man schöner machen, aber Lirum Larum, wir schweifen ab. Aber was mir aufgefallen ist, in dem Moment, wo ich da in der Warteschlange war, war ich der verdammt nochmal Jüngste in dieser Warteschlange. Und ich bin nun wirklich nicht mehr die nächste Generation. Also der Verein muss sich Gedanken machen, wie erreiche ich die Jüngeren? Den harten Kern habe ich. Aber die Jüngeren erreiche ich meines Erachtens nur über... Ich muss mich irgendwie mit was identifizieren können und es muss irgendwie meine Stadt betreffen. Wir hatten das Thema schon x-mal. Weißt du, wir alten Idioten, wir werden auch weiter zum Eishockey gehen, ob jetzt da ERC München steht oder sonst was. Aber die Jüngeren, weiß ich nicht, wie du kriegst. Ich glaube nicht, dass du die kriegst mit einer hippen neuen Halle und auch nicht nur mit wir wären deutscher Meister, weil wenn einer einen deutschen Meister sehen will, dann geht er zum FC Bayern. Das ist, so what?
Aber da ist er mittlerweile auch langweilig. Richtig.
Also du kriegst sie nur, indem du ihnen was bietest, was ein Benefit ist. Und im Moment fehlt mir sogar der Benefit. Also wo ich jetzt gerade den Vorteil habe, in die Halle zu gehen, anstatt auf der Couch Magenta zu gucken, boah, da wird's Eis im Moment echt dünn.
Helmut, was sind deine Gedanken?
Also im letzten Jahr muss ich ja tatsächlich widersprechen. Es geht nichts über das Live-Erlebnis und vor allem beim Eishockey ist es extrem so. Ich weiß, Flo, du hast ja auch eine Fußballaffinität und ich finde, so dieser Unterschied zwischen Fernsehfußball und Live-Fußball, der ist natürlich da, aber der ist nicht so groß wie beim Eishockey. Und der EHC macht dieses oder hat es die letzten Jahre ja, so wie wir in die Halle gekommen sind oder konnten, ja immer auch diese Spezl-Ticket-Aktion gemacht. Die fand ich auch immer ganz gut und die habe ich auch immer genutzt, um Leute auch mitzunehmen. Ja, sowas musst du mal machen. Sowas musst du öfters machen. Problem ist halt bei uns in der Halle derzeit immer noch so die Sitzplatzsituation. Das ist so. Die meisten neuen Leute, die kommen, habe ich das Gefühl, die wollen nicht stehen. Ich stehe selber ja auch nicht mehr. Aber ich glaube, die Leute, die jetzt kommen wollen, wenn welche kommen wollen, wenn man sie animiert dazu, über solche Aktionen, die wollen halt sitzen. Und da wird es halt dann tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber ist ein super schwieriges Thema. Aber es ist... Mir ging es im Übrigen ähnlich. Wir haben die nicht zusammen abgeholt, die Dauerkarte. Jetzt bin ich nicht mega alt, jetzt aber auch nicht mehr mega jung, aber ich war auch in der Gruppe wirklich ja, an sich der Jüngste. Das kann man schon beobachten, diese Entwicklung. Und das ist für den Sport schade, weil es einfach eine geile Live-Sportart ist.
Ist es. Die Frage, die sich dann nochmal dazu ein bisschen auftut, tatsächlich, und vielleicht steche ich jetzt ein kleines Wespennest, weiß ich nicht, ich werde es gleich rausfinden. Es ist ja nicht so, dass man nicht immer mal wieder auch jüngere Gesichter sieht. Die sieht man aber halt nur einmal. Ja. Auch auf den Stehplätzen. Da stelle ich jetzt mal die provokante Frage, werden die verjagt? Weil Hashtag, ich bin schon immer da gestanden, geh weg.
Also ich weiß nicht, du bist ja in der Kurve, aber ist jetzt bei euch die Situation so, dass sich keiner mehr dazustellen könnte?
Nein, also bei Weitem nicht. Also wirklich bei Weitem.
Also wie gesagt, es war ja auch nur einfach eine Vermutung, die ich so gesehen habe, dass halt Leute eher sitzen wollen statt stehen, aber natürlich weiß ich nicht, also Platz wäre doch in der Kurve.
Ich glaube einfach, dass man im Moment das Problem hat, man ist weder Fisch noch Fleisch. Man ist weder der erfolgreiche, ständig Titel sammelnde Mega-Verein, der hier so einen richtig geilen Event bietet, weil es liegt auch an der Halle. Und man ist aber auch nicht mehr der kultige Münchner Verein, der den irgendwie was auszeichnet, ein Alleinstellungsmerkmal, wo der sagt, jo. Also man ist, um es auf den Fußball zu übertragen, man ist weder der FC Bayern noch 1860.
Mhm.
Keine Identität.
Und das bedeutet jetzt, wir müssen warten, bis der Garten kommt.
Ja, aber ich weiß nicht, ob es ein Konzept für eine Identität gibt. Also was will man sein? Ich kann es nur immer wieder betonen. Keine Sau in München geht langfristig auf Sicht zu den Red Bulls. Das wird nicht passieren.
Wir tun's. Wir werden es auch weiterhin tun.
Ich gehe aber da nicht hin wegen der Red Bulls, sondern ich gehe da hin, weil ich schon beim ERC war. Wäre ich vorher nicht beim ERC gewesen, wäre ich jetzt nicht da wegen der Red Bulls.
Das Gute ist, dass die Saison noch sehr lang ist und sie noch viel tun kann. Und wenn wir auf den Spielplan gucken, dann merken wir, dass der nämlich langsam richtig Fahrt aufnimmt. Und ganz ehrlich, ich habe so mega Bock drauf. Weil wenn man jetzt mal guckt, dass die nächsten Spiele, Berlin daheim in Frankfurt, Ingolstadt daheim, Tampere daheim. Freunde, die nächsten Spiele, es juckt.
Das ist übrigens die nächste Nummer, ne? Daheim, 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 daheim. Den Leuten geht's Geld aus.
Ja, das ist ein gesellschaftliches Problem tatsächlich. Und auch da sehe ich gewisse Themen auf uns zukommen.
Ja, aber auch da muss man sich mal über was überlegen. Von wegen, wenn ich jetzt Tickets für 3 oder 4 Spiele kaufe, dann kriege ich 5. umsonst oder keine Ahnung. Es gibt viele Ideen.
Die wir dann auch weiter, wenn sie denn kommen, auch weiterhin diskutieren werden, ja, an diesem Stammtisch. Biegen wir auf die Zielgerade ein? Haben wir eigentlich irgendwas vergessen? Also mein schlauer Zettel ist jetzt leer.
Ich habe gar keinen schlauen Zettel, weil ich habe ja einen schlauen Helmut neben mir. Und
der sagt, ich glaube, wir haben alles besprochen.
So sei es dann. Dann verweisen wir erstmal wieder auf unsere Social-Media-Kanäle, auf dann natürlich auf alle Podcatcher, wo ihr uns findet. Abonniert diesen Podcast, sagt es weiter, hinterlasst hohe Bewertungen. Das freut uns immer. Hört gerne mal rein bei den Jungs vom Bamble Hockey. Verlinken wir euch in den Shownotes. Da gab es ja die kleine Empfehlung, wer sich da für die Geschichte interessiert. Kleiner Spoiler. So unterschiedlich sind München und Frankfurt in der Hockey-Geschichte gar nicht.
Das stimmt.
Ist so. Und ja, ansonsten verbleiben wir wie immer mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesundheitlich negativ, bleibt's mental positiv und naja, ihr wisst es ja selber. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus!
Servus!
Wir sind am Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.